Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute nochmal auf die Verse 2. Mose 20, 1 bis 3. Hatten ja am letzten Sonntag die Einleitung in die 10 Gebote unter dem Thema der Segen der Gebote und schauen heute das erste dieser 10 Worte an. 2. Mose 20, 1 bis 3. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und liebe Schwestern, liebe Gäste, heute wenden wir uns dem ersten der 10 Worte zu. Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Es ist unerheblich, ob wir diesen ersten Satz als eigenes Wort, als Einleitung oder als Teil des ersten Gebots verstehen. Ihr erinnert euch zurück an die Diskussion darüber am letzten Sonntag, die Frage. Unzweifelhaft ist, dass mit diesem Wort das inhaltliche Fundament für die ganzen weiteren Worte gelegt ist. In vergleichbaren Fällen spricht man in unseren Gesetzen und Ordnungen auch vom Grundartikel. Dieses erste Wort ist der Grundartikel der 10 Gebote und auch der Grundartikel damit unserer Beziehung zu Gott oder Gottes Beziehung zu uns. Und wie wir es bei einem so grundlegenden Wort nicht anders erwarten können, kommt es da im Prinzip auch auf jede Silbe an. Zuerst sagt uns dieser Grundartikel, wer Gott ist. Ich bin Jahwe. Wir denken zurück an die Begegnung Moses am brennenden Dornbusch, wo sich Gott genau mit diesem Namen ja vorstellt. Und wir hatten damals festgestellt, übersetzt heißt das eigentlich, ich bin der Ich Bin, der Seiende, der ohne den nichts ist. Das ist die Aussage dieses Namens. Ich bin der, von dem alles kommt, der, von dem alles lebt, der ohne den alles vergeht. Denken wir auch an Johannes 1, am Anfang war das Wort war bei Gott und so weiter. Hier wird der Grund gelegt für die allerletzte Autorität und Verbindlichkeit, mit der die weiteren Worte gesprochen sind. Hier spricht der Ich Bin, der eine einzige Ich Bin. Und von dieser Tatsache her haben dann die Gebote ihre Bedeutung. Denn wenn es andere Götter gäbe, andere, die unabhängig von diesem einen wären, dann könnte es auch andere Autoritäten geben. Wenn aber hier der eine und einzige Gott spricht, der einzige Grund allen Seins, dann haben seine Worte auch eine einzigartige Qualität und eine einzigartige Verbindlichkeit. Und deshalb gilt von diesen Worten, wer das tut, wird dadurch leben. 3. Mose 18, Vers 5. Oder umgekehrt, welche Seele sündigt, nämlich diese Worte nicht beachtet, die soll sterben. 2. Mose 18, 24. Oder wie Jesus in der Bergpredigt sagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Jeder aber, der diese meine Worte hört und tut sie nicht, der wird einem törichten Mann verglichen, der sein Haus auf den Sand baute. Matthäus 7. Wer sein Sein auf den einen Seinsgrund baut, der hat ein gesichertes Sein. Wer aber sein Sein daneben setzt, nämlich in den Sand, der hat sein Leben dann eben sprichwörtlich in den Sand gesetzt. Das alles zu verstehen ist ein kleines bisschen vielleicht kompliziert mit diesem Ich Bin und mit diesem Sein. Aber wir verstehen auch, wenn wir um die Frage etwas immer wieder diskutiert wird, ob es eine ewige Verdammnis gibt, wie der Tod zu verstehen ist, gerade das richtige Verständnis von Tod hat eben nicht damit zu tun, dass der Mensch nicht mehr wäre, sondern dass er von dem Ich Bin, in dem alles lebendige Sein ist, getrennt ist. Der kann dann ewig in der Hölle getrennt von Gott weiter existieren, aber er ist nicht im eigentlichen Sinne. Das alles hängt damit zusammen. Und weil diese Worte des einen Ich Bin sind, deshalb hat alle menschliche Philosophie neben ihnen kein eigenes Gewicht. Mir fiel das vor Jahren auf in einer Talkrunde im Fernsehen. Da ging es um den Selbstmord von Adolf Merkle, der da eine Milliarde in den Sand gesetzt hatte mit Spekulationen und sich dann umgebracht hat. Und der katholische Bischof hatte in dieser Diskussion wohl auf das vom Wort Gottes her darauf hingewiesen, dass die Entscheidung zum Selbstmord dem Menschen nicht zusteht, sich das Leben zu nehmen. Andere hielten dagegen, als Humanisten beanspruchen wir die Entscheidungsfreiheit darüber für uns selbst. Aber der edelste Humanist hat sein Leben eben nicht aus sich selbst. Er hat sich's nicht gegeben. Und deshalb hat er auch kein Recht, es sich zu nehmen. Hier spricht also der Ich Bin, von dem wir alle unser Leben haben. Und dieser eine Ich Bin ist dann auch wiederum kein anderer als Jesus. Das macht er etwa deutlich mit den Ich Bin-Worten. Da greift er das sprachlich jedes Mal auf. Oder auch ganz interessant in der Formulierung, wenn er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt nicht war ich, sondern bin ich, der ewig Seiende, wie der Vater eins. Und dieser eine Ich Bin, der hat eben nun einen Namen, den tut er uns kund. Ich bin Jahwe. Steht interessanterweise eben nicht hier, ich bin der Herr. Wiewohl Gott ohne Zweifel der Herr ist, aber das steht nicht hier und das steht hier nicht zur Debatte. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Juden den Jahwe-Namen nicht ausgesprochen haben. Vom Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen oder unnütz führen. Aus lauter Angst, ihn unnütz zu führen, haben sie ihn überhaupt nicht mehr ausgesprochen. Und überall, wo im Alten Testament der Gottesname Jahwe steht, haben sie Herr gelesen. Es war eine wohl gut gemeinte, aber falsche Entscheidung. Denn Gott hat uns seinen Namen ja schließlich nicht gegeben, damit wir ihn nicht gebrauchen, sondern damit wir ihn gebrauchen und ihn bei seinem Namen anrufen. Soweit ich gelesen habe, hat auch die Septuaginta, die griechische Übersetzung, die um 200 vor Christus entstand, den Gottesnamen Jahwe bis 135 nach Christus, also über 300 Jahre lang, immer in den hebräischen oder aramäischen Buchstaben wiedergegeben. Die hat ihn also nicht übersetzt, sondern hat ihm das sogenannte Tetragramm, diesen Namen, eingesetzt. Erst ab 150 nach Christus taucht dann in griechischen Handschriften des Alten Testaments statt des Jahwe-Namens die Bezeichnung Kyrios, Herr, auf. Ich habe nie ganz verstanden, weshalb die Reformatoren und mit ihnen fast alle Bibelübersetzer bis heute diesen meines Erachtens falschen Brauch übernommen haben. Denn damit wird undeutlich, worum es hier geht, nämlich um zweierlei, um die eindeutige Identifizierbarkeit Gottes. Das ist das Erste, um die eindeutige Identifizierbarkeit Gottes. Ein Name grenzt ab, der benennt. Und in der konkreten Benennung grenzt er ab. Der Jakob ist eben nicht der Anton und nicht der Xaver. Und Jahwe ist eben nicht Baal oder Asherah oder Manitou oder Allah oder sonst irgendeiner. Hier spricht nicht irgendein und damit ein verwechselbarer und austauschbarer Gott und Herr, sondern hier spricht ein namentlich genannter, damit exakt konkret bestimmter Gott und Herr. Und genau darum ging es ja auch dem Mose mit seiner Frage am brennenden Dornbusch. Er fragt den Herrn, was soll ich denn dem Volk sagen, wer mich gesandt hat? Ich kann nicht kommen und sagen, Gott. Dann wollen die wissen, welcher Gott? Und Gott nennt seinen Namen. Das Neue Testament nennt den Namen Jahwe nicht mehr. Auch ganz original in den alten Handschriften, da taucht er nicht auf. Ich habe mich auch gefragt, warum. Ich denke, es gibt mindestens drei gute Gründe, warum das Neue Testament den Jahwe-Namen nicht mehr nennt. Erstens, im Neuen Bund ist Jesus zu uns gekommen. In Jesus hat Gott sich für die neutestamentliche Gemeinde identifizierbar und ansprechbar gemacht, ganz eindeutig. Zweitens, dieser Jesus ist, wie es bei uns ja auch neben dem Kreuz steht, der Kyrios, der Herr. Und damit wird die jüdische Lesart, die ihren Gott Jahwe regelmäßig Herr nennt, direkt auf Jesus bezogen. Der Herr, den sie permanent im Alten Testament bekennen, wird damit im Neuen Testament als Jesus bezeugt. Und drittens, in Jesus dürfen wir Vater sagen. Und das ist da noch viel vertrauter und viel persönlicher, als wenn wir ihn mit dem Namen ansprechen. Ich sage das immer wieder, das sehen wir, wenn heute Kinder leider oft ihre Eltern mit Namen ansprechen, statt mit Mama und Papa. Da geht die einzigartige Beziehung der Kinder zu ihren Eltern sprachlich verloren. Denn auch wenn der Name Jakob beispielsweise abgrenzt, ich bin nicht der einzige Jakob auf dieser Welt. Aber für meine Kinder bin ich der einzige Vater. Wenn sie Vater zu mir sagen, hat es eine ganz andere persönliche Ebene und Beziehung, als wenn sie den Namen sagen. Der Jahwe-Name ist also wichtig, weil Gott sich mit diesem Namen eindeutig macht und abgrenzt. Und weil er mit diesem Namen für uns ansprechbar wird. Das kennen wir aus dem täglichen Umgang miteinander. Es ist nicht nur unangenehm, sondern für das Gespräch auch hinderlich, wenn wir den Namen von jemandem wieder vergessen haben. Mir geht's leider mit meinem furchtbar schlechten Gedächtnis öfter so. Wie sollen wir dann den anderen anreden und Kontakt aufnehmen? Indem Gott uns seinen Namen kundtut, bietet er uns damit bereits die Beziehung zu sich an. Er macht es uns möglich, ihn direkt beim Namen anzusprechen und fordert uns auf, zu ihm zu kommen mit all unseren Nöten. Er sagt uns, ich bin Jahwe, dein Gott. Das ist der zweite Punkt. Erstens gibt er uns seinen Namen und dann sagt er uns, ich bin dein Gott. Es bekräftigt und bestätigt, Gott will eine Beziehung zu uns. Er sagt nicht einfach, ich bin Gott, ich bin der Absolute. Das hat er im ersten Satz gesagt. Ich bin Jahwe, der Seiende. Das war die Aussage da. Jetzt kommt die zweite Aussage. Ich bin dein Gott. Gott setzt sich damit in Beziehung zu seinem Volk. Er selber schafft eine Wirklichkeit an Beziehung. Ich bin dein Gott. Bevor Gott will, dass wir in irgendeiner Weise für ihn da sind, sagt er uns, ich bin für dich da. Ich bin dein Gott. Und dass Gott unser Gott ist, dass er eine Beziehung zu uns hat, dass er für uns da ist, das sagt er eben auch nicht nur. Das hat er unter Beweis gestellt, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft geführt habe. Ich habe noch heute Morgen beim Durcharbeiten gedacht, es wäre mal interessant, ich weiß nicht, ob das jemand schon gemacht hat, in der Bibel zusammenzuzählen, wie oft diese Tatsache in der Bibel erwähnt wird. Wie oft Gott sich selber vorstellt, ich bin der Herr, der ich dich aus Ägypten geführt habe, in den Psalmen, bei den Propheten, bis ins Neue Testament hinein. Wie oft diese Heilstatsache benannt wird, zentral erwähnt wird, Gott ist der Gott, der in der Geschichte Israels eingegriffen und dich aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Das ist auch ganz wichtig, wenn in der Bibelkritik bestritten wird, dass das so stattgefunden habe. Da wären irgend ein paar Nomaden halt irgendwo aus der Wüste und vielleicht auch ein paar aus Ägypten gekommen. Die haben sich dann über Jahrhunderte an den Lagerfeuern ihre Storys erzählt. Damit wird die Existenz Gottes insgesamt in Frage gestellt. Denn Gott definiert sich nicht als irgendein Gott, sondern Gott definiert sich als der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Und wer diese Tatsache auflöst, der löst letztlich das Bekenntnis zum biblischen Gott überhaupt auf. Auch wenn Gott uns nicht aus Ägypten geführt hat, ist es trotzdem falsch, diese Aussage auch in den Geboten einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Es ist der erste Schritt zu einem falschen Gottesbild, zu einer falschen Vorstellung von einem Gott, der nicht eingreift in unsere Zeit und in unsere Geschichte, in unser Leben. Der erste Schritt zur falschen Vorstellung von einem Gott, der keine Wunder tut und von Gott als einer unpersönlichen Idee der Liebe und des Guten aber vom biblischen Gott weg. Das ist eben das Besondere an der Bibel. Ich sage das immer wieder, dass ja auch im Alten wie im Neuen Testament die ersten Bücher Geschichtsbücher sind. Gott ist nicht eine Idee des Guten, des Lieben, gute Vorsätze, was weiß ich was alles, gute Programme. Gott ist der Gott, der handelt in unserem Leben in dieser Welt. Was hat Gott an uns getan? Israels Knechtschaft in Ägypten ist ein Bild für unsere Knechtschaft in der Sünde, in der Macht des Todes und des Teufels. Aus dieser Knechtschaft hat Jesus uns herausgeführt in sein Reich der Freiheit. In diesem Zusammenhang des überwältigenden Handelns Gottes ist dann dieses Gebot ja auch begründet. Gründe könnte man sagen, deshalb, das ist der Sinn. Gott setzt das voraus, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die vorausgehende Aussage ist die Begründung fürs Zweite. Weil ich so einzigartig an dir gehandelt habe und außer mir kein Gott ist, sollst du auch keine anderen Götter anbeten. Die anderen Götter haben Israel nicht aus Ägypten geführt. Das goldene Kalb, das sie dann gemacht haben, war tot. Es hat ihnen nichts Gutes getan. Jahwe war es. Und deshalb gebührt ihm allein die Ehre. Und deshalb hat Israel allen Grund, ihm zu vertrauen. Und es hat keinen Grund, Schutz und Hilfe bei irgendeinem anderen zu suchen. Abgesehen davon, dass es keinen anderen gibt. Es bieten sich allerdings andere an, die Dämonen, die sich auch als Götter ausgeben. Die Formulierung, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist sehr betont. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber nachgedacht haben. Gott hätte ja einfach sagen können, du sollst keine anderen Götter haben. Im Begriff andere ist es ja eigentlich dann schon gesagt. Aber er betont neben mir, wörtlich eigentlich vor meinem Angesicht. Du sollst keine anderen Götter vor meinem Angesicht haben. In der Elberfelder Fußnote sehen, wo manche sagen, auch mir zum Trotz, also Gott zum Ärgernis, zum Widerspruch. Wir können es uns gut vorstellen, wenn ein verheirateter Mann einer anderen Frau schöne Augen macht, dann ist das an sich schon verwerflich. Auch wenn seine Frau weit weg ist und davon gar nichts mitbekommt. Wenn er das aber in Gegenwart seiner Frau tut, vor ihren Augen, dann ist das schlicht unverschämt. Dann ist das eine unmittelbare Zurücksetzung und Verachtung, eine Beleidigung seiner Frau. Nun geschieht aber alles, was wir tun, vor Gott, denn er ist allwissend, allsehend, allgegenwärtig. Es gibt nichts, was nicht vor ihm geschieht. Diese Ergänzung vor mir darf deshalb auf keinen Fall als Einschränkung verstanden werden nach dem Motto, ja, im Tempel in Jerusalem, in der Stiftshütte, in der Kirche heute, da soll er keine anderen Götter haben, aber zu Hause oder in der Schule oder im Wald an besonderen Orten, fern von Gott, da kommt es nicht so drauf an. Nein, alles geschieht vor seinem Angesicht. Wir müssen hier schon vorausgreifen auf Vers 5. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass ich früher mal eine Predigtreihe gehalten habe über die Eigenschaften Gottes. Und spannend war für mich damals die Frage, was wird wohl die erste Eigenschaft sein, die Gott oder die die Bibel für Gott nennt? Das erste Adjektiv, das erste Wie-Wort, das Anwendung findet für Gott. Wenn man es nicht weiß, man kann nur raten und ich hätte es auch nicht gewusst und wäre auch nicht ohne weiteres drauf gekommen. Ich habe dann mit Hilfe der Konkordanz eine Reihe von Eigenschaftswörtern nachgeschlagen, wo ich gedacht habe, die werden es dann vielleicht sein. Was fällt uns ein, was wären so die Eigenschaftswörter, die wir als erstes bei Gott vermuten? Gerecht. Eifersüchtig, das ist es schon, genau. Ich hätte auch eher mal gnädig, gütig, barmherzig, treu, gerecht so in diese Richtung getippt. Kommen natürlich alle auch vor. Aber keins davon ist das Erste. Das erste Eigenschaftswort für Gott steht in der Bibel genau hier, 2. Mose 20, in den folgenden Versen. Denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das ist das erste Eigenschaftswort, das Gott selbst auf sich anwendet. Gott selbst, niemand anders. dichtet es ihm an. Er selber sagt es, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Wir sind über diese Tatsache vielleicht etwas erstaunt, zumal in unserer Gesellschaft Eifersucht meist negativ und als Zeichen mangelnder Reife bewertet wird, nach meinem Verhalten völlig falsch. Gewiss gibt es eine überzogene und krankhafte Eifersucht und manche Beziehung mag daran auch schon zerbrochen sein, an einer krankhaften Eifersucht. Aber wir kennen auch den gesunden, natürlichen, untrennbaren Zusammenhang von Eifersucht und Liebe. Würde jemand im genannten Beispiel in Gegenwart seiner Frau mit einer anderen flirten und seine Frau findet rein gar nichts dabei? Das wäre doch nicht normal. Nur wo einem der andere gleichgültig ist, da entsteht keine Eifersucht. Umgekehrt nehmen wir an, sie wird eifersüchtig und er sagt, komm, stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm, ist doch auch eine Frau, die ist dir sehr ähnlich und wenn ich mit der zusammen bin, denke ich auch immer nur an dich. Wird die Frau sich zurücklehnen und sagen, ach so, wenn das so ist, dann macht es ja nichts aus. Oder? Ich glaube, ich kenne keine Frau, die das so sehen würde. Also wir sehen, da ist ein untrennbarer Zusammenhang, ein gesunder, ein natürlicher Zusammenhang zwischen Eifersucht und Liebe. Und wenn man Eifersucht versucht, klein zu reden, schlecht zu machen, ist ganz falsch, wird der Tatsache der Liebe nicht gerecht. Auch der Liebe Gottes nicht. Weil Gott uns liebt, ist er ein eifersüchtiger Gott, der nicht will, dass wir unsere Liebe zu ihm mit einem anderen teilen. Und deshalb nennt die Verehrung anderer Götter die Bibel Ehebruch, Hurerei. Unmittelbare Entsprechung, ja, zwischen Beziehung zu Mann und Frau. Sie tastet Gottes Einzigartigkeit an. Seine Einzigartigkeit als unserem Schöpfer, als unserem Erlöser, als unserem Vater, der allein unser Leben erhalten und segnen kann in Zeit und Ewigkeit. Ihm allein sollen deshalb unser Vertrauen, unsere Liebe und unser Gehorsam gehören. Gott eifert dabei um beides, um unsere ungeteilte Liebe zu ihm und aufgrund seiner Liebe zu uns um unser Heil und Wohl. Calvin stellt zutreffend fest, ohne Gottesfurcht, ohne dass die Menschen ihr Vertrauen allein auf ihn setzen und auch vor Augen haben, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, können die Menschen auch unter sich nicht Gerechtigkeit und Liebe bewahren. Und die Bibel selber sagt, wir hatten es auch, glaube ich, letzten Sonntag schon, Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang. Und wenn die Gottesfurcht fehlt, dann sehen wir, wie die Weisheit verloren geht und der allgemeine Wahnsinn einsetzt. Ich hatte allein gestern zwei Anrufe, wo zwei Frauen, die da angerufen haben, völlig außer sich waren über das, was in unserer Gesellschaft, in unserem Volk vor sich geht. Und die haben gesagt, das ist doch Wahnsinn. Wieso begreifen die Menschen das nicht, was da geschieht? Weil die Gottesfurcht in unserem Volk verloren gegangen ist, vernebeln die Mächte der Finsternis. Das Denkvermögen der Mensch ist nicht mehr in der Lage, Wirklichkeit als solche zu erkennen. Gehen jeder Lüge, jeder Verdummung auf den Leim. Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang, der Maßstab schlechthin. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass unserem Grundgesetz die Präambel vorangestellt ist, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Heute wird oft diskutiert, ob mit dieser Formulierung ein bestimmter Gott gemeint sei. Und ob dieser Gott der Gott der Bibel ist, die Diskussion ist dümmlich. Erstens, ein anderer Gott als der Gott der Bibel, als der Gott unseres Vaters Jesus Christus, stand vor 70 Jahren in Deutschland wohl gar nicht zur Diskussion. Und zweitens, ein ganz bestimmter Gott muss es natürlich sein. Warum? Ganz einfach, ein unbestimmter Gott ist gar kein Gott. Ein unbestimmter Gott ist gar kein Gott. Wir sehen es wieder am Beispiel der Ehe. Niemand kann mit irgendeiner Frau verheiratet sein. Ist schlechterdings unmöglich. Wer verheiratet ist, der kann immer nur mit einer ganz konkreten Frau verheiratet sein. Selbst wenn, wie im Islam, Polygamie einer vielleicht vier Frauen hat, aber sind dann trotzdem vier ganz konkrete Frauen, nicht vier irgendwelche x-beliebigen Frauen. Ebenso kann man niemals an irgendeinen Gott glauben. Und ebenso wenig kann man in der Verantwortung vor irgendeinem Gott leben. Wer in der Verantwortung vor Gott steht, wie es die Präambel unseres Grundgesetzes sagt, der kann immer nur in der Verantwortung vor einem ganz bestimmten Gott stehen. Oder er steht in der Verantwortung vor gar keinem Gott. Und das sehen wir heute. Wenn dieser Gott, der in der Präambel des Grundgesetzes genannt ist, aufgelöst wird in einen unbestimmten Gott, wird er komplett aufgelöst. Dann wird diese Formulierung zur hohlen Phrase. Sie sagt nichts mehr aus. Mit allen Konsequenzen. Und darum fragen wir uns, warum hatte man damals die Verantwortung vor Gott in die Präambel des Grundgesetzes aufgenommen? An den Gräueltaten des Dritten Reichs war deutlich geworden, wohin der Mensch kommt, wenn er nicht mehr in der Verantwortung vor Gott steht. Und es ist ganz wichtig, die Verantwortung vor Gott steht an erster Stelle, noch vor der Verantwortung vor den Menschen. Die haben sich damals was gedacht, ganz anders als in der Masse heute. Die haben damals wirklich gedacht, die Verantwortung vor den Menschen bleibt ohne Verantwortung vor Gott letztlich beliebig. Ohne jede Aussagekraft, so schön und nett das mit dem Humanismus auch sein mag. Aber Menschen, liebe Geschwister, liebe Gäste, Hitler und Stalin, Merkel, Macron, Anis Amri, die Messerstecher von Chemnitz, waren und sind auch alles Menschen. Aber die Wertvorstellungen von Menschen sind verschieden. Der eine sieht sich an geltendes Recht gebunden, der andere tritt's mit Füßen. Der eine achtet die Würde eines jeden Menschen, der andere sticht beliebig nieder, wenn ihm einer nicht passt. Menschliche Wertmaßstäbe sind letztlich völlig beliebige Maßstäbe. Allein die Maßstäbe Gottes bleiben in Ewigkeit. Allein in der Verantwortung vor dem ewigen Gott hat der Mensch einen bleibend gültigen Maßstab für sein Handeln. Wo er diesen Maßstab aus der Hand gibt, wo er sich an zeitgebundenen und ideologieanfälligen menschlichen Maßstäben orientiert, ist der Absturz ins Chaos, ins Unmenschliche und Barbarische vorprogrammiert. Wie variabel menschliche Wertmaßstäbe sind, sehen wir zum Beispiel auch in der heutigen politischen Diskussion ums Stichwort rechts. Heute darf man ja nicht mal mehr rechts sein, was vor noch 20, 30 Jahren völlig unproblematisch war. Da war die CDU selbstverständlich rechts, das hat niemand gestört. Aber Schröder hat es damals vor Jahrzehnten mit seinem Aufstand der Anständigen geschafft, den Begriff rechts bedeutungsgleich zu machen mit rechtsradikal und rechtsextrem. Und in diesem Zuge hat man rechts verunglimpft, tut das bis heute. Ich habe diese Tage auch eine Mail zugeschickt gekriegt mit einer schönen Aufstellung von alten CDU-Plakaten. Da wirbt die CDU genau für die Inhalte, genau für die Werte, genau für die Politik, die sie heute als rechts diffamiert und vom Verfassungsschutz beobachten lassen will. Da sehen wir, wie vergänglich, wie vergänglich, wie beliebig rein menschliche Wertmaßstäbe sind, wenn sie keine Verankerung am Ewigen haben. Und wo der Mensch diesen ewigen Maßstab aus der Hand gibt, ich sage es nochmal, ist der Absturz ins Chaos, ins Unmenschliche, ins Barbarische vorprogrammiert. Und da brauchen wir nur auf unser Land zu schauen im 13. Jahr der Schreckensherrschaft von Angela Merkel. Chaos, Lug und Trug, Rechtsbeugung, wohin das Auge reicht. Weil er genau auf diese Tatsache hingewiesen hat, hat sich vor 15 Jahren der CDU-Politiker Martin Hohmann den Zorn seiner Kollegen unter Medien hingewiesen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, was für eine wüste Hetze gegen diesen mutigen Mann und gläubigen Katholiken Ende 2003 veranstaltet wurde. Seine eigene Partei schloss ihn aus, damals schon mit Lüge, mit Verdrehungen, mit Diffamierungen, Verleumdungen. Politisch und gesellschaftlich wurde er geächtet und wir fragen, welches moralische Kapitalverbrechen hat dieser Mann begangen? Er hat in einer Rede zum Nationalfeiertag am 3. Oktober 2003 im Blick auf die verschiedenen Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschheit in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gesagt, Täter waren nicht einfach die Deutschen. Mit dieser Aussage hat er natürlich bereits das erste politisch unkorrekte Kapitalverbrechen begangen. Er hat bestritten, dass die Deutschen für alle Zeit und Ewigkeit kollektive und unverzeihliche Schuld an den Verbrechen des Dritten Reichs begehen. Übrigens ganz am Rande, diese Festnagelung des deutschen Volks auf dieser Vergangenheit bis zum heutigen Tag durfte schlicht und ergreifend den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Eine pauschale Diffamierung, Verleumdung eines ganzen Volkes für Zeit und Ewigkeit. Martin Hohmann hat da nicht mitgemacht, er hat nicht pauschal diffamiert, wie das heute in der Politik üblich ist, er hat differenziert, geistlich differenziert. Er hat gesagt, Täter waren nicht einfach die Deutschen, Täter waren die Gottlosen. Wir sind direkt beim ersten Gebot, bei unserem Predigtthema. Täter waren die Gottlosen. Unter diesen gottlosen Tätern waren auf Seiten der Nationalsozialisten leider auch viele Deutsche. Aber auf Seiten der Bolschewisten etwa waren es andere, zum Beispiel gottlose Juden. Der entscheidende Abschnitt von Hohmanns Rede zum Nationalfeiertag am 3.10.2003 lautete: Verbindendes Element des Bolschewismus und des Nationalsozialismus waren also die religionsfeindliche Ausrichtung und die Gottlosigkeit. Daher sind weder die Deutschen noch die Juden ein Tätervolk. Mit vollem Recht aber kann man sagen, die Gottlosen mit ihren gottlosen Ideologien, sie waren das Tätervolk des letzten blutigen Jahrhunderts. Diese gottlosen Ideologien gaben den Vollstreckern des Bösen die Rechtfertigung, ja das gute Gewissen bei ihren Verbrechen. So konnten sie sich souverän über das göttliche Gebot, du sollst nicht morden, hinwegsetzen. Ein geschichtlich bisher einmaliges, millionenfaches Morden war das Ergebnis. Soweit Martin Hohmann. Und wie weit die Verlogenheit geht und heute geht, damals ging, obwohl Hohmann explizit sagte, daher sind weder die Deutschen noch die Juden ein Tätervolk, haben die Medien draus gemacht, Hohmann hätte die Juden als Tätervolk bezeichnet und haben ihn politisch geschlachtet. Wir sehen die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, wenn die Maßstäbe, die Bindung an den ewigen Gott verloren geht. Durch diese Worte Hohmanns getroffen und überführt haben die Gottlosen in Deutschland aufgeschrien und den mutigen, gläubigen Katholiken Martin Hohmann mundtot gemacht, in die gesellschaftliche Ächtung getrieben. Ein wichtiges Anliegen seiner Rede war damals übrigens auch, deutlich zu machen, dass aus diesem Grund der Gottesbezug auch in die europäische Verfassung gehört. Wo der Mensch, auch und gerade der politische, verantwortliche Mensch, nicht mehr in der Verantwortung vor Gott steht, da kann auf einem Volk auf Dauer kein Segen ruhen. Denn allein von Gott kommt Segen, Freude und Frieden. Und damit, liebe Geschwister, sind wir beim eigentlichen Kernpunkt dann des ersten Gebots. Martin Luther stellt zu Recht in den Mittelpunkt des ersten Gebots das Stichwort Vertrauen. Vertrauen. Er fragt im großen Katechismus zum ersten Gebot, was ist ein Gott? Es ist ja immer gut, wir haben nachgedacht, über was reden wir eigentlich. So fragt Luther, was ist ein Gott? Wenn's heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, muss ich ja wissen. Was ist ein Gott? Sind das halt irgendwelche anderen Götter und Götzen anderer Religionen? Luther gibt die sehr, sehr präzise und gute allgemeingültige Aussage zur Antwort. Ein Gott heißt der, von dem man alles Gute erhofft und Zuflucht hat in allen Nöten. Ein Gott heißt der, von dem man alles Gute erhofft und Zuflucht hat in allen Nöten. Woran dein Herz hängt und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Das ist eine sehr gute Definition und die kann uns auch selber immer wieder helfen zu überprüfen, auch für andere, ein Rat, wenn die fragen, wo stehe ich im Glauben und bin ich wirklich Christ? Prüfe, woran hängt dein Herz? Von wem erhoffst du alles Gute? Bei wem suchst du Zuflucht in deiner Not? Und wenn da Gott an erster Stelle steht, dann ist das gut. Und wenn da andere Dinge stehen, vielleicht das Bankkonto oder sonst irgendwas, dann wissen wir, dass wir da noch andere Götter neben ihm haben, auf die wir unser Vertrauen setzen. Nach Martin Luther mahnt uns Gott im ersten Gebot und lädt uns ein, lass mich allein deinen Gott sein und suche keine Hilfe bei irgendjemand anderem. Was dir mangelt an Gutem, das erwarte von mir. Wo du Unglück und Not leidest, krieche zu mir und halte dich allein zu mir. Denn ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hängen. Im ersten Gebot geht es also vor allem um das völlige Vertrauen auf die Liebe, die Treue und die Fürsorge Gottes in allen Dingen. Und deshalb auch das Thema dieser Predigt, setze dein Vertrauen allein auf Gott. Setze dein Vertrauen allein auf Gott. Und mit diesem Vertrauen geben wir Gott dann die rechte Ehre. Ich zitiere nochmal Martin Luther. Sagt, siehe, da hast du nun, was die rechte Ehre und der rechte Gottesdienst ist, der Gott gefällt. Dass unser Herz keinen anderen Trost und keine andere Zuversicht weiß, als bei ihm allein. Dass wir Gott alleine vertrauen und alles Gute allein von ihm erwarten, als der uns gibt alles Nötige an zeitlichen und ewigen Gütern, dazu bewahrt er uns vor Unglück und, so uns etwas widerfährt, rettet und aushilft. Dass Gott allein der ist, von dem man alles Gute empfängt und alles Unglück los wird. Und darum, liebe Geschwister und Gäste, lasst uns unser Vertrauen allein auf Gott setzen, damit wir Gutes von ihm empfangen und hoffentlich auch alles Unglück auch über unserem Volk und Vaterland loswerden. Amen.